herzlichen Dank euch wieder für diese Lobpreiszeit. Und ich denke, wir haben es alle sehr, sehr gut gemerkt, dass in diesen Liedern diese tiefe Verbundenheit zum Ausdruck kam, die Gott mit uns Menschen haben möchte. Eine sehr, sehr tiefe und innige Beziehung. Mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wo gibt's denn das sonst noch? Solch eine tiefe Art und Weise, mit Gott umzugehen. Wir können geradezu von einer Liebesbeziehung sprechen, die Gott mit uns eingehen möchte. Eine liebevolle Verbundenheit, die von zwei Seiten her besteht. Aber wir merken natürlich sehr schnell, dass es wohl kaum ein ungleicheres Liebespaar geben könnte als Gott und ich. Ja, das sind ja, da liegen ja Welten dazwischen. Das ist ja ungefähr so wie bei Aschenputtel oder Cinderella, wie manche dazu sagen, in diesem Märchen. Da verliebt sich irgendwann mal so ein wunderschöner Märchenprinz in dieses einfache Mädchen Aschenputtel. Die wird von ihrer Stiefmutter gequält und zu niedrigsten Arbeiten herangezogen und gedemütigt in einem Fort. Und weil sie so ein gutes Herz hat, dieses Aschenputtel, bekommt sie von einem kleinen weißen Vogel diesen Wunsch erfüllt mit kostbarsten Kleidern und allem, was dazugehört, auf einem großen Fest, einem Ball am königlichen Hof teilzunehmen. Und tatsächlich, sie darf dabei sein. Und der Märchenprinz verliebt sich just auf diesem Ball in sie und es gibt alles ein wunderschönes Ende. Sie heiraten später auch noch und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute oder wie auch immer. Ungefähr so, ja, ein Märchenprinz mit einem ganz einfachen Mädchen. Ein Märchen, das zum Träumen einlädt, unserer Einfachheit immer bewusst. Aber was Gott hier vorhat und was Gott mit uns tun möchte, das ist tatsächlich Realität. Der allmächtige Gott möchte mit uns ohnmächtigen Menschen zusammen sein. Der absolut reine, der makellose möchte mit Sündern Gemeinschaft pflegen, mit ihnen in Liebe verbunden sein. Der ewige Gott mit vergänglichen, sterblichen Menschen zusammen sein. Wo gibt's da sowas? Absolut unvergleichlich und für Gott mit Sicherheit nicht standesgemäß. Er sucht sich keine Göttin, er sucht sich Menschen. Aber was findet denn Gott ausgerechnet an Menschen, dass er ihnen gegenüber so voller Liebe zusammen sein möchte? Mose drückt es mal im Blick auf Israel mit folgenden Worten aus. Er sagt, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Der Grund dieser Zuwendung Gottes zu dieser abgrundtiefen Liebe, die er uns gegenüber empfindet, ist allein in ihm zu finden, allein in seinem göttlichen Wesen, nicht in uns, dass wir uns was darauf einbilden könnten, sondern weil Gott uns liebt, liegt allein daran, dass er Liebe ist. Wir haben verschiedene Wege bereits gefunden, wie wir unsererseits auf diese Liebe Gottes wieder antworten können, diese Liebe aufnehmen können und widerspiegeln können. Wir werden heute einen weiteren Weg, den vorletzten in dieser Predigtreihe, kennenlernen. Es ist vielleicht der intimste aller Wege, so der vielleicht auch am tiefsten unser Herz zur Sprache bringt. Sicher können auch mit diesem Weg nicht alle wieder irgendwas anfangen. Es ist nur einer von insgesamt 9 Wegen, die wir hier vorstellen werden. Aber es wäre tatsächlich eine tolle Sache, wenn wir doch der eine oder die andere was entdecken könnten, um unser Herz sprechen zu lassen. Es ist ein wunderschöner und sehr wertvoller Weg, sowas ganz Persönliches in eine Liebesbeziehung zwischen Gott und mir hineinzulegen. Ich möchte dazu folgende Verse vorlesen, eine Begebenheit, die Jesus selber erlebte, die uns an 3 Stellen der Bibel im Neuen Testament in den Evangelien weitergegeben wurde, weil es tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges und Wesentliches ist. Ich möchte es nach der Wiedergabe von Johannes erwähnen. Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Sie können es gerne hier vorne wieder mitlesen oder auf den Blättern, die auf den Stühlen ausgelegt wurde, da auch in englischer Sprache. Da hat sich dann Folgendes zugetragen. 6 Tage vor Beginn der Passa-Feierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit am Tisch. Dann nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Soweit dieses tiefe, eindrückliche und gar intime Erleben von Jesus eine Woche vor seiner Hinrichtung. Maria, von der uns Johannes hier an dieser Stelle berichtet und andere Evangelien das ebenfalls tun, steht hier für diesen Weg der Kontemplation. Ganz schwieriges Wort, nicht so ganz gebräuchlich, aber dieses Wort, wenn man das mal erklärt bekommt, glaube ich, beinhaltet sehr, sehr viel Intimitäten einer Liebesbeziehung, gerade auch im Blick auf Jesus. Das lateinische Wort contemplare bezeichnet das intensive Betrachten irgendeines Gegenstandes. Ich sehe etwas ganz genau an, ich fixiere es, ich fokussiere es mit meinen Augen, auch eine Person. Ich versinke praktisch in dem, was gerade vor meinen Augen liegt. Dieses lateinische Wort setzt sich in seinem Ursprung aus 2 Teilen zusammen, nämlich con und templum. Ja, Tempel, das merken wir, ist ein Lehnwort in der deutschen Sprache, heißt Tempel auf Deutsch und con steht hier für das deutsche mit. Ich bin also mit jemand zusammen im Tempel. Ich begegne jemanden in meinem tiefsten Inneren auf eine ganz persönliche Art und Weise. Der kontemplative Zugang zu Gott beschreibt also zutiefst eine Herzensangelegenheit. Mein innerstes Wesen begegnet hier Gott. Gary Thomas schreibt über diesen Stil, Gott zu begegnen, ich zitiere ihn, der kontemplative Christ sieht seine Aufgabe zuallererst darin, sich Gott hinzugeben und ihn anzubeten. Kontemplative Christen wollen voller Liebe in das Antlitz Gottes schauen und mit ihm eine Liebesbeziehung eingehen, die sie in Verzückung versetzt. Wir können das sehr, sehr schön bei Maria ablesen. Sie hat bei dieser Festmahlzeit anlässlich der Sabbatfeier alles um sich herum vergessen. Das existiert gar nicht mehr. Sie sieht nicht mehr, dass sich so viele Zuschauer mit ihr im Raum befinden. Gaffende Männer, denen schon die Augen aus dem Kopf fallen bei dem, was da gerade sich abspielt. Sie sieht auch gar nicht mehr, wie lange sie für dieses kostbare Öl sparen musste, um sich das leisten zu können. Sie sieht gar nicht, dass man dieses kostbare Öl hätte verkaufen können, um dabei viel Geld zu machen. Sie sieht nicht, dass von dem Erlös dieses Fläschchens Nardenöl eine Familie ein ganzes Jahr und mehr sogar davon leben konnte. Sie sieht auch nicht, dass sich ihre eigene Altersvorsorge geradezu in Wohlgeruch auflöst und sich mit dem Bratenduft der Küche vermischt. Sie sieht nur Jesus. Das meint Kontemplation. Es geht nur um Jesus. Und das ist genug. Sie sieht, wie sehr ihr Jesus in seiner Liebe begegnet. Und sie hat nur noch Augen für ihn. Ihr Herz schlägt für ihn. Sie weiß noch überhaupt nichts von Rechtfertigung aus Gnade und dem stellvertretenden Opfer, das Jesus eine Woche später am Kreuz stellvertretend für die sündigen Menschen sein Leben aushaucht. Das kennt sie alles noch überhaupt nicht. Und trotzdem gibt sie sich ihm voller Liebe hin. Sie hat schon viel mit Jesus erlebt und sicher war es das ergreifendste Erlebnis, als Jesus ihren gestorbenen Bruder Lazarus aus dem Grab wieder ins Leben zurückholte. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. So hat sie ihn kennengelernt. Das hat sie erlebt. Das war eine Erfahrung, die ihr niemand mehr rauben kann. Und dabei hat Jesus ihr Herz gewonnen. Sie weiß nur, dass Jesus ihr Messias ist. Ihr König. Ihr Priester. Und dafür will sie ihn salben. Und für ihn ist ihr nichts zu teuer. Er ist Gott. Und sie darf ihm als Mensch begegnen, ohne dabei kaputt zu gehen. Gott hält das aus. Er sehnt sich sogar danach, als Bräutigam mit Menschen zusammen zu sein, die er als seine Braut sieht. Was für ein Glück ist genau in diesem Moment, in diesen wenigen Minuten, in diesem Raum zu finden. Maria zerbricht den Hals dieses Alabastergefäßes und lässt einen Drittel Liter Öl, 330 Milliliter, Jesus langsam über die Haare fließen, über seinen Kopf, seine Hände, sogar seine Füße. Und zärtlich verreibt sie mit ihren zittrigen Fingern den Inhalt und trocknet schließlich mit ihrem aufgelösten Haar die Füße. Und Jesus lässt das ruhig mit sich geschehen, trotz all der Zuschauer. Jesus spürt die Verbundenheit in diesem Augenblick. Er erkennt das Besondere, das Heilige in dieser Situation. Er sieht diese Liebe der Maria und die Hingabe, die in dieser Handlung steckt. Und selbst als sich dann die anderen Gäste mit vorwurfsvollen Worten auf Maria stürzen, wie kann sie das bloß tun und sowas, stellt sich Jesus schützend vor sie. Jesus wertschätzt diesen Augenblick. Er liebt dieses Opfer, das sie ihm bringt. Und er würdigt ihre zärtlichen Berührungen. Jesus nimmt Marias Hingabe an. Er sagt, sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Er sieht viel mehr, als all die anderen wahrnehmen, mit ihren neidischen oder geifernden Blicken. Das ist Kontemplation, Begegnung im Innersten, ganz erfüllt sein mit Jesus. Alles andere gerät hier völlig in den Hintergrund. Das zählt gar nicht mehr, ist gar nicht mehr da. Nur noch er. Er allein. Und das ist alles, was jetzt gilt. Nun, so schön und so wertvoll dieser Weg der Kontemplation auch ist, gibt es doch auch hier, wie bei jedem anderen Weg, an manchen Stellen Sackgassen, die wir uns durchaus auch vor Augen führen müssen, um sie entsprechend auch auf diesem Weg zu vermeiden. Zunächst einmal eine Sackgasse, die bei diesem Weg immer wieder zu finden ist, ist der Rückzug. Denn manchmal neigen kontemplative Christen dazu, sich selber mehr und mehr zurückzuziehen und zu verschließen, anderen Menschen zum Beispiel gegenüber. weil das im zwischenmenschlichen Leben gar nicht mehr so tief zu erleben ist, wie sie es eben gerade in der Verbindung mit Jesus erfahren können. Und deswegen verschließen sie sich anderen Menschen mehr und mehr gegenüber. Sie vergessen auch schnell die praktische Seite des Christseins, nämlich für andere Menschen da zu sein und ihnen ebenfalls liebevoll entgegenzukommen. Eine zweite Sackgasse liegt in der Überbewertung von solchen speziellen Gefühlen. Es ist für mich überhaupt keine Frage, dass Gefühle zum Glauben dazugehören. Und da hat uns Gott ja mit einer ganzen Palette an wertvollen Empfindungen ausgestattet. Es ist ja seine Erfindung, sein Geschenk, dass wir überhaupt fühlen können und auch so differenziert empfinden können, wofür wir ihm auch dankbar sein können dafür. Aber bei kontemplativen Christen liegt oft eine Sackgasse darin, dass diese Gefühle überbewertet werden. Sie werden dann nämlich zu einem Gradmesser dessen erhoben, was sie nun für richtig halten und was nicht. Christian Schwarz drückt es folgendermaßen aus, als Sackgasse: Am Ende dieses Weges werden oft die eigenen Gefühle mit Gott verwechselt. Man fühlt was und meint, das ist Gott. Dabei ist es doch in Wirklichkeit tatsächlich nur das Gefühl. Ein wichtiges Gefühl, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Man meint, Gott zu lieben, liebt aber in Wirklichkeit mehr das Gefühl dabei. Diese spirituellen Gefühle gibt es tatsächlich in vielen anderen Religionen ebenfalls, die sich in ihr göttliches System hineingeben, auf eine mystische Art und Weise. So kommt es genauso im Zen-Buddhismus vor. Auch die fühlen sehr, sehr viel Kontemplation oder in der jüdischen Kabbalah oder im Hinduismus oder in der modernen Esoterik. Überall spielen hier ebenfalls solche Gefühle eine wesentliche Rolle. Deswegen ist Gefühl nicht Gott. Eine dritte Sackgasse auf diesem Weg ist ein manchmal unklarer Lebensstil. Durch diese tiefen Erfahrungen im Innersten dieser Leute wird oft das restliche Leben sehr großzügig angegangen. Dass Jesus mein Leben verändern möchte oder wenn ich es ihm hingebe, dass er es gestalten möchte, formen möchte, prägen möchte, ihm seinen Stempel aufdrücken möchte, kommt dann nur noch mehr sehr am Rande vor. Dass er mich auf Sünde aufmerksam machen möchte, auf Fehlentwicklungen meines Lebens, legen Menschen auf diesem Weg eher gar keine Rolle mehr, gar kein Gewicht mehr. Gegenüber diesem innigen Gefühl, Gott so nahe zu sein, gerät das tägliche Fragen, was Gott von mir will, schnell in den Hintergrund. Christian Schwarz schreibt wieder: Der innerlich gefühlte Glaube ist zur höchsten Instanz geworden. Man staunt manchmal, welche Kompromisse auf dem Glauben hier eingegangen werden und Wege im Leben auf einmal toleriert werden, die Gott eindeutig in seinem Wort als Sünde entlarvt, wo er ganz klar sagt, das will ich nicht haben. Aber es besteht gar keine Antenne mehr dafür. Nun, das ist doch wie in einer Ehe zwischen zwei Menschen genauso. Das sind ja nicht nur die Gefühle, sondern das gemeinsame Gestalten des Alltags steht hier im Vordergrund. Die Gefühle spielen eine große Rolle. Klasse, was Gott alles da reingelegt hat. Aber der Alltag muss bewältigt werden. Und dann muss man sich verändern, sich auf den anderen einlassen, Opfer bringen, investieren. Und man kann nicht einfach nur sein Ding hier durchziehen. Dieser Alltag erfordert Arbeit und Veränderungen. Und so auch im Glauben an Jesus Christus. Und die vierte Sackgasse schließlich, wie bei jedem anderen Weg genauso, das zieht sich ja richtig monoton durch, ist diese Überheblichkeit. Da wird es wirklich auch schwierig, wenn die Christen sich auf diesem Weg anderen Wegen gegenüber überheblich fühlen und sich über andere Christen stellen. Es ist ausgesprochen mühevoll, wenn diese kontemplative Maria gegen ihre aktive Schwester Martha ausgespielt werden. Die haben beide ihre Berechtigung und müssen jeweils in ihrer Situation überlegen, was ist jetzt dran. Und das war halt bei der Martha in einer Situation das Fehlen. Sie hat das Gespür nicht mehr gehabt, was jetzt gerade dran ist. Aber generell zu sagen, nur das zählt noch, wäre vermessen. Wir brauchen beides. Beides sind Wege, auf eine tiefe und persönliche Art und Weise Gott zu begegnen. Und das hat seine volle Berechtigung, beider dieser Wege, jeweils halt zu seiner bestimmten Zeit. So viel mal an Sackgassen, ich möchte das gar nicht weiter vertiefen. Ich denke, die bereits wiedergegebenen Notizen sind schon selbstredend. Ich möchte vielmehr noch auf praktische Möglichkeiten zu sprechen kommen. Wie kann dieser Weg denn heute auf eine ganz feine Art und Weise so richtig wertvoll erlebt werden und bereichernd, eine geniale Liebesbeziehung zu Gott auch eben auf diese intime Art und Weise ganz praktisch gelebt werden? Da ist eine Möglichkeit, zum Beispiel die dieses Herzensgebetes. Das ist in unseren religiösen Breitengraden nicht unbedingt so sehr geläufig. Es geht auf das 6. Jahrhundert bereits zurück, 6. Jahrhundert nach Christus wohlgemerkt, wird aber heute noch in der orthodoxen Kirche als fester Bestandteil des Christseins gepflegt. Dieses Herzensgebet sind einfach nur ganz schlicht folgende einfache Worte. Ein ganz kurzes Gebet. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Punkt. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Es braucht gar nicht mehr Worte, um sein Leben Jesus hinzuhalten. Jesus Christus, wie hast du mich? Erbarme dich meiner. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Man kann dieses Gebet mit dem Atemrhythmus noch in Verbindung bringen, weil es so einfach ist, so ganz schlicht. Es ist so wie bei diesem blinden Bettler Bartimäus vor den Toren Jerichos, das Gleiche betete, einfach nur Jesus Christus, Sohn Davids, sagt er, erbarme dich meiner. Eben weil es so kurz ist, kann man es sich so gut einprägen und auch in ganz konkreten Situationen seines Alltags immer wieder anwenden. Ob nun der Chef mit irgendeiner schlechten Nachricht an die Tür klopft, also sich meine Stelle streichen möchte, mir das mitteilt, oder ob ein dicker Stau auf der Autobahn droht und mein ganzer Zeitplan durcheinander zu geraten droht, oder ob das irgendeine gefährliche Situation ist, die über einen hereinstürmt, oder meinetwegen nur der ganz normale, alltägliche Tsunami in der Kindererziehung über einen hinwegschwappt. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Damit ist alles gesagt und mein Leben in die mitfühlenden, liebevollen Hände von Jesus gelegt. Und er kann jetzt alles tun. Nur eine Möglichkeit. Eine weitere schöne Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten, ist das tiefe Eintauchen in Gottes Wort. Dabei müssen es gar nicht mal so große Bibelabschnitte sein. Kontemplative Christen, die haben sogar einen riesen Spaß daran, manchmal nur einen einzigen Satz zu nehmen. Einen Satz immer und immer wieder zu lesen, ihn aufzuschreiben auf ein Blatt Papier oder eine Post-it-Notiz, sich an den Kühlschrank zu hängen oder auf das Lenkrad am Auto, dass der Airbag trotzdem noch aufgeht. Immer nur ein Satz. Und diesen Satz bewegen sie jetzt den ganzen Tag. Manchmal ist es gar nur ein Wort. Meinetwegen, dieses eine Wort, vollbracht, das Jesus am Kreuz gesagt hat, vollbracht. Er hat alles getan, egal wie dieser Tag nun läuft, es ist ans Ziel gekommen. It is finished. Ich brauche nichts mehr bringen, es ist vollbracht. Und was für ein Schatz liegt hierin, diesem einen Wort nachzudenken. Und da hat jeder ein anderes Wort, das er so morgens bei seiner Bibellese oder aus den Losungen oder irgendwo auch immer oder aus einem Liedtext aufschnappt und sagt, dieses Wort begleitet mich meinen ganzen Tag. Oder dieser eine Satz ist es. Und ich habe ihn gegenwärtig und ich tauche darin ein, um zu merken, was Gott mir dadurch mitgeben möchte. Eine dritte Möglichkeit, auch die ist in unseren freien evangelischen Gemeinden nicht unbedingt so normal, aber es bietet sich an, mindestens in der Passionszeit, ab und zu mal eine römisch-katholische Kirche zu besuchen. Denn dort und auch in den anglikanischen Kirchen wurden zu diesem Zweck des Nachdenkens und Nachbetens Kreuzwege aufgehängt oder aufgestellt in Statuen oder Bildern. sind mehrere Stationen, es gibt 7 Stationen oder es gibt 14 Stationen, 15 in manchen Kirchen, es ist ziemlich unterschiedlich. Diese Stationen dienen nun dazu, das, was Jesus am Karfreitag erlebte, einfach nachzuvollziehen und bei jeder Station stehen zu bleiben, das zu betrachten und dann sein Herz reinzulegen. Jesus, danke dafür, dass du für mich dieses Kreuz getragen hast, obwohl du zusammengebrochen bist unter dieser Last. Und meine Last ist ebenfalls so groß, dass ich sie nicht mehr tragen kann, aber danke, dass du sie trägst. Oder Jesus, dass du für mich diese Nägel am Kreuz erduldet hast. Und ich hätte sicher auch einen Nagel reingeschlagen, wenn ich dabei gewesen wäre. Jesus, danke. Und so eine Station nach der anderen beten zu erleben, sind sehr gute Möglichkeiten, um sein Herz hineinzulegen. Wir brauchen da keine Berührungsängste zu haben. Es sind wirklich Bilder, die uns das, was Jesus getan hat, vor Augen malt. Uns in einer anderen Weise hineinnimmt in diese unbeschreibliche Liebe von Jesus Christus. Und noch ein vierter Weg möchte ich hier, eine vierte Möglichkeit möchte ich hier vorstellen, diesen Weg ganz praktisch zu beschreiten. Das ist ein Weg, den Maria uns hier sehr schön vor Augen führt, nämlich diese Uneigennützigkeit, in der sie in dieser speziellen Situation Jesus begegnet. Maria kippt diese ganze Flasche mit diesem kostbaren Parfüm über ihm aus und zeigt so in diesem Opfer ihre tiefe Liebe Jesus gegenüber. Sie rechnet nicht, sie denkt nicht nach, sondern sie verschüttet einfach. Auch für uns heute kann das eine sehr tiefgehende Handlung sein, für Jesus Opfer zu bringen, gar keine großen Worte darüber zu verlieren, es nicht an die große Glocke zu hängen, einfach weg. Wegschütten. Für Jesus. Er bekommt das Opfer an Geld oder Zeit. Gar nicht groß auf die Uhr schauen. Jesus, dir gehört es. Das ist doch meine Lebenszeit, die du mir geschenkt hast. Oder an Vorlieben. Jesus, ich möchte dir dieses Hobby zur Verfügung stellen. Jetzt mach du was draus. Oder nimm du mir's und zeig mir eine andere Möglichkeit. Ich stelle dir alles zur Verfügung. Mein ganzes Leben rund um die Uhr. Es ist deins. Finde ich genial, was in diesem Weg drin liegt. Der christliche Mystiker Meister Eckhart sagte mal mit seinen Worten, ich lese mal vor, das ist köstlich. Manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen. Kennt Kühe, ja? Also wir sind auf dem Land hier. Von da. Genau. Und sie wollen Gott so lieben, wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten es alle jene Leute, die Gott um äußeren Reichtums oder inneren Trostes willen lieben. Die aber lieben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren Eigennutz. Ende des Zitats. Zeigt sich oft in dieser Fragestellung, was bringt mir der Glaube? Was bringt mir Gott? Was habe ich an ihm? Da geht's doch um mich. Ich liebe Gott um meinetwillen, dass ich möglichst viel Vorteil rausziehen kann, zumindest diesen ewigen Platz in seiner Herrlichkeit. Kontemplative Christen drehen das um. Die sagen, es soll in Wirklichkeit nur um Jesus gehen. Wenn er gibt, danke ich ihm. Wenn er nimmt, danke ich ihm ebenso. Es ist er, der zählt. Jesus ganz allein ist der, um den es geht. So wie es Gerhard Ter Stegen in seinem wohl berühmtesten Lied sehr eindrücklich beschreibt. Ich wusste bis dahin, bis zur Vorbereitung überhaupt nicht, dass dieses Lied als fester Bestandteil des großen Zapfenstreichs bei der höchsten militärischen Zeremonie unserer deutschen Bundeswehr gespielt wird. War mir wirklich nicht bekannt. dass das Lied sogar noch vor unserer Nationalhymne kommt. Also Hut ab, also Helm ab oder wie auch immer, ja. Aber es drückt auf eine ganz, ganz geniale Art und Weise aus, worum es kontemplativen Christen eigentlich geht. Und wir können anhand dieses Liedes sehr schön die Würde und auch die Schönheit dieses Weges sehr gut nachvollziehen und darin auch unser eigenes tiefstes Anliegen zum Ausdruck bringen. Vielleicht sind es deine ganz persönlichen Worte an diesem Vormittag, am Abschluss dieses Gottesdienstes. Dein tiefstes Anliegen, was in diesen Worten von Gerhard Ter Stegen dann zum Ausdruck kommt, wenn er schreibt: Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich geb mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Für dich sei ganz mein Herz und Leben, mein süßer Gott und all mein Gut. Für dich hast du mir's nur gegeben, in dir es nur und selig ruht. Hersteller meines schweren Falles, für dich sei ewig Herz und alles. Wie bist du mir so zart gewogen, und wie verlangt mein Herz nach dir, dein Herz nach mir. Durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. Ich fühl's, du bist's, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruhplatz ist in dir allein. Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen, drum folg ich deinen selgen Zügen. Ehr sei dem hohen Jesusnamen, in dem der Liebe Quell entspringt, von dem hier alle Bächlein kamen, aus dem der selgen Schader trinkt. Wie beugen sie sich ohne Ende, wie falten sie die frohen Hände. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein, möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Lasst uns weiterbeten. Jesus, das sollen nicht nur alte und poetische Verse sein, Worte, die triefen vor Andacht, die schwelgen in Bildern. Das soll unser Herz sein. Wir möchten dir unser Leben zur Verfügung stellen, uns dir weihen, unser ganzes Leben dir in die Hände legen und in unserem tiefsten Inneren mit dir verbunden sein, dir begegnen. Ich danke dir herzlich, dass wir auch auf diesem Weg unsere Liebe ausdrücken können, die wir dir gegenüber empfinden. Eine Liebe, die nur in dir ihren Ursprung hat, die sich völlig verliert in dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns solche wertvollen Momente schenkst, auch in unserem Alltag, in denen wir dich vor Augen haben, dass wir dich sehen und alles andere in den Hintergrund rücken kann. Und dass wir in unserem Alltag in aller Tiefe dir begegnen können. gib uns solche heiligen Momente. Gib uns den Blick dafür und die Bedeutung dessen, was du alles für uns getan hast und mit uns gemeinsam erlebst. Amen.